Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vogel-Podcast mit dem Vologen Paul. Das ist die Folge 29. Wir haben heute den 30. Juni und werden weiterhin in einem Zwei-Wochen-Rhythmus bleiben, zumindest erstmal über die Sommerzeit. Und dranbleiben an dem Thema der Vögel. Aber in diesem Podcast muss ich eine andere Geschichte unbedingt noch teilen, weil sie brandaktuell und die Spur dieser Geschichte quasi noch heiß ist. Und womit sonst soll das anderes zu tun haben als mit unserem lieben großen Grauen, dem Wolf. Ich war vor zwei Wochenenden auf einem Seminar außerhalb, nicht hier bei uns auf dem Platz. Und am Donnerstag, als ich abgefahren bin, gab es hier bei uns einen riesen Regenguss. Ein Regenguss, wie wir ihn hier auf dem Platz noch nie erlebt haben. Ich habe ein Video geschickt bekommen von meinem Vater und dachte, ich traue meinen eigenen Augen nicht. Also der Drosselweg, nennen wir ihn, ein Weg vom Haus, der hinten auf die Wildnisplätze führt, war knietief unter Wasser. Auf dem Feld hat es eine riesen Ausschwemmung gegeben. Und das, was mit dem Boden dort passiert ist, erschütternd und heftig. Und es war wirklich traurig anzusehen. Und wir versuchen ja immer wieder einen Vorteil aus auch negativen Erlebnissen zu ziehen. Und der definitive Vorteil aus dem ist, dass wir plötzlich perfektes Substrat, perfekten Boden, um Spuren lesen zu gehen, direkt vor der Haustür haben. Und als ich dann wiederkam von dem Wochenende, sagte meine Frau zu mir, Paul, komm mal mit, ich habe da so hundeartige Fährten hinten bei den Schafen entdeckt. Weil wir haben seit, ja, jetzt sind es vielleicht schon knapp zwei Monate, drei Bocklämmer bei uns auf dem Platz, die einen Freund von uns, der Raoul, pflegt und hegt und sich liebevoll um diese Bocklämmer kümmert. Weil wir haben uns vorher im langen Gespräch uns über Zäune unterhalten und ich habe ihm gesagt, du, wenn du bei uns Schafe hinstellen willst, dann muss dieser Zaun wolfssicher sein. Und wolfssicher bedeutet viel Arbeit. Und wie er es jetzt gelöst hat, er hat quasi einen normalen Schafszaun, also ein Netz, 90 cm gespannt, mit ordentlich Saft drauf und dann nochmal einen Extrazaun mit drei Litzen gespannt. Und diese stromführenden Litzen fangen unten so 15 bis 20 cm, 40 cm vor dem Netz an, mit einer stromführenden Litze, die einmal unten rumgeht. Natürlich muss man da um das jeweilige Gehege unten auch freimähen, denn sobald die Gräser mit der Litze in Berührung kommen, leitet der Strom nicht mehr und die untere Litze ist wirkungslos. Und dann nochmal über dem eigentlichen Schafszaun hat er nochmal zwei Litzen, sodass die gesamte Zaunhöhe von außen auf 1,40 Meter kommt mit Strom drauf. Und nun waren wir natürlich sehr gespannt, wird es seine erwünschte Wirkung zeigen oder nicht. Und als dann Roxana und die Kinder und ich da raus sind und nach den Spuren geschaut haben, war ich erstmal genauso verunsichert wie sie, weil da waren große hundeartige Spuren zu sehen, mal hier vereinzelt eine und mal dort vereinzelt eine. Und es gab gewisse Merkmale, die sehr auf Wolf hingewiesen haben. Und dann gab es wieder große Fragezeichen, weil um wirklich Wolf festzustellen, reichen Einzelmerkmale in der Fährte im Trittsiegel nicht. Wir brauchen irgendwo ein Stück Sand, ein Stück Boden, der uns das Fährtenmuster sichtbar macht. Und anhand des Fährtenmusters, wenn wir das Tier quasi über eine längere Strecke verfolgen können, dann kann man schon mit mehr Sicherheit sagen, dass es sich um Wolf handelt oder nicht. Und wir haben dann da um den Zaun herum geschaut und geschaut, ob irgendwo Untergrabungsversuche stattgefunden haben. Das haben wir nicht finden können. Und dann haben wir noch weitere Trittsiegel gefunden bei unserem Ausschwärmen, die nochmal mehr in Richtung Wolf gingen, aber immer noch viel Offenheit, ob es sich nun wirklich um den Grauen handelt oder nicht. Und dann sind wir noch auf den Acker raufgegangen, wo diese ausgeschwemmte Fläche, wie eben schon erwähnt, ja neu entstanden ist. und haben dort aber keine Tritziegel mehr gefunden. Und man muss dazu sagen, es war am Abend, die Kinder waren schon drüber, es war eigentlich Bettgehzeit und Armbrutszeit angesagt. Ich kam frisch von einem Seminar, ich habe mich an dem Wochenende, an dem Sonntag gefühlt wie so eine ausgelutschte Zitrone. War ein herausforderndes Wochenende, wettermäßig und vom Inhalt des Wochenendes auch. Und dementsprechend wenig haben wir da noch rein investiert. Am nächsten Morgen dann, das war der Montag, sagte mein Vater, Paul, hast du denn die Spuren hier schon entdeckt? Und es war wirklich keine 10 Meter weiter von dem Punkt auf dem Acker, wo wir am Vorabend aufgehört haben zu suchen, war eine wunderschöne große Wolfsfährte. Und da war es sehr schnell klar, weil er hat die Lieblingsgangart der Wölfe, den geschnürten Trab, so sauber gegangen mit einer großen Schrittlänge, mit vielen Merkmalen in den Einzeltrittsiegeln, wie der Unterschied zwischen Vorder- und Hinterfuß, der Hinterfuß viel kleiner und ovaler, der größere und etwas runder wirkende Vorderfuß, die langen, scharfen Nägel mit einem großen Negativraum zwischen den Zehenballen und dem Abdruck der Kralle, einem großen rechteckigen Negativraum im Vorderfuß, einem großen pyramidenartigen, fast quadratisch oder rund wirkenden Negativraum im Hinterfuß, die Anordnung der Zehen und wie ich es jetzt schon mehrmals wiederholt habe, die Gangart, die er auf dem Acker, wie sich dann später herausstellte, war die Fährte über mindestens 300 Meter gut nachvollziehbar, immer wieder wechselte. Also es war Unsicherheit oder Vorsichtigkeit, eins von beiden, zu erkennen in der Art und Weise der Fortbewegung. Und dieser Wolf ist auch dann durch die Drosselhecke durch an den Schafszaun ran. Und das muss zeitlich von der Tiefe der Abdrücke, der Matschigkeit des Bodens, als die Spuren entstanden sind, muss entweder, dieser Regenguss war am Donnerstagabend, dann haben wir glücklicherweise noch, weil es gab sofort einen Kurzschluss, der Zaun stand unter Wasser, da war kein Strom mehr drauf. Wir haben dann den Schäfer angerufen, der kam vorbei, hat an eine Autobatterie rangehangen, sodass der Zaun über Nacht unter Strom stand. Und dann haben wir diese Fährte ja erst am Sonntag gefunden, aber der Boden muss dann auch sehr weich gewesen sein. Das heißt, ich bin mir unsicher, ob die gleich direkt in der Nacht nach dem Regenguss, also von Donnerstag auf Freitag oder dann in der Nachnacht von Freitag auf Samstag entstanden sein muss. Am Samstag hat dann meine Frau die Fährte zum ersten Mal gesehen. Also ist das Zeitfenster, in dem die Spur entstanden sein muss, relativ klein. Und faszinierend war zu sehen, wie der Wolf auf das Gelände kam, gestoppt hat von der Größe der Trittsiegel und auch vor allem von der Länge der Schrittlänge. Muss es ein großes, ausgewachsenes Tier, wenn nicht sogar der Rüde. Also da bin ich mir noch unsicher, ob es der Rüde oder die Fehe, sprich Männchen oder Weibchen aus dem Rudel gewesen ist, allein unterwegs. Aber meine Vermutung tendiert eher hin zum Rüden. Wie oft er angehalten hat zwischendurch und gesichert oder sich orientiert oder was auch immer getan hat, um dann an diesen Zaun ranzugehen. Und da es keinen Untergrabungsversuch gab und alle drei Lämmer noch oder Böcke noch im Zaun drin standen und jetzt nicht übermäßig verstört wirkten, ist meine Vermutung, dass der Wolf ordentlich eine gewischt bekommen hat. Ja, weil was ein Wolf zuerst probieren wird, ist, wie alle Hundeartigen, damit versuchen, sich unten durchzubuddeln. Und sein zweiter Versuch wird dann sein, oben rüber zu springen. Wenn er aber beim ersten Versuch, sich unten durchzubuddeln, schon, und wenn er nur einen Ansatz macht, eine gewischt kriegt und seine Nase ist extrem empfindlich, das sind 8000 Volt drauf auf dem Zaun, verknüpft er den Versuch mit einer negativen Erfahrung und wird es danach nicht mehr versuchen. Und ich habe eine Kamera aufgehangen und jetzt ist inzwischen, heute ist Dienstag, das ist 10 Tage her. Es war also jetzt vorletzten Donnerstag. Seitdem haben wir erstens keine frischen Spuren mehr gefunden, zweitens keine Fotos auf der Kamera und daher mein Rückschluss, dass es keinen zweiten Versuch gab. Und das Herrlichste nun an dieser Geschichte ist, dass eine Woche später und diese Spur, die im tiefen Matsch entstanden ist, hat sich, da ja keine heftigen Regengüsse folgten, noch eine gute Woche gehalten, unser zweites Wochenende in der Spurenleseausbildung stattfand. Und als dann die Teilnehmer kamen, klassischerweise ist bei uns das zweite Wochenende thematisch den Gangarten gewidmet, haben wir uns natürlich mit diesem langen Fährtenverlauf beschäftigt, haben Fragen gestellt, haben einzelne Stationen gemacht, wo unterschiedliche Gangarten herauszuarbeiten waren, konnten danach eine Lecture machen, also eine Unterrichtseinheit zu den Gangarten, uns Muster an den Boden anzeichnen, uns kleine Filmchen angucken dazu, weil dieses Thema der Gangarten ist komplex und erstmal für viele vom Kopf her nur schwer nachzuvollziehen, weil das Fährtenmuster, sprich das, was wir im Boden sehen, oft sehr anders aussieht, als wir annehmen würden, wie das Tier sich oben drauf bewegt hat. Und das erstmal so in Übereinstimmung zu bringen, und vom Körper her nachvollziehen zu können, vom Kopf her nachvollziehen zu können, um danach eine viel bessere, deutlichere Interpretation des Verhaltens des Tieres führen zu können und sagen zu können, ah, das Tier war in seiner Grundstimmung unterwegs, das Tier war schnell unterwegs, das Tier war hektisch, das Tier war vorsichtig, das Tier war wachsam, das Tier war auf der Jagd, das Tier war in panischer Angst. All diese Rückschlüsse können untermauert werden durch das Feststellen der Gangartenmuster. Und wie genial war das, mit 15 Teilnehmern, nachdem wir quasi eine Unterrichtseinheit hatten, nochmal zurückzugehen auf den Acker, keine 150 Meter weiter vom Zinken, und sich da nochmal direkt live im Boden auf gutem Substrat diese Gangarten anschauen zu können. Und da haben wir uns auf jeden Fall schon beschenkt gefühlt. Und dem aber nicht genug, an dem Samstag danach, das war jetzt der Freitag und am Folgetag, haben wir uns angewöhnt, in unseren Ausbildungen mit den Leuten früh aufzustehen, da die Spurenlage und die Optik der Spuren noch viel, viel frischer ist am frühen Morgen. Entschuldigung, und der morgendliche Wind und vor allem die brennende Sonne, die Spuren, die im weichen Sand zu sehen sind, extrem deformiert und schnell wieder verschwinden lässt. Sind wir also sehr früh raus und in, wie wir es liebevoll nennen, unsere kleine Kalahari gefahren. Das ist so 20 Minuten mit dem Auto entfernt vom Zinken. Eine aktive Tongrube, wo wir dank dem guten Verhältnis mit der Geschäftsführung, die wir haben, regelmäßig mit unseren Gruppen auch rein dürfen zum Spurenlesen. Und dort müsst ihr euch vorstellen, ist das, was wir auf dem Feld im kleinen Raum hatten, dort nochmal 20 Mal größer. Also eine riesen Fläche voll toniger, lehmiger, sandiger, freier Erde, Boden, wo Wasser drin ist und dadurch alle Tiere, die sich in der Umgebung befinden, angezogen werden und zusätzlich zu dem auch noch Tierarten Platz finden, die es sonst ohne dieses Wasser nicht geben würde. Wir haben Spuren gesehen an dem Tag vom entweder Bruchwasserläufer oder Kampfläufer. Der Kampfläufer ist sehr selten geworden. Gab es hier früher in den Belziger Landschaftswiesen häufiger. Vielleicht war es ein Bruchwasserläufer oder ein Waldwasserläufer eher. Bruchwasserläufer wäre in der Zugzeit gar nicht so unwahrscheinlich oder könnte möglich sein, aber wahrscheinlich war es eher ein Waldwasserläufer. Der hat ein schönes Trittsiegel von so einem typischen Vogel, der läuft. Sprich, die hintere Zehe, die Zehe 1, ist kaum sichtbar oder drückt nur sehr zart ab, weil sie halt sehr kurz ist am Vogelfuß. Und dann haben wir Kiebitzspuren gefunden, habe ich zum ersten Mal entdeckt, da unten drin. Und überraschenderweise, damit haben wir nicht gerechnet und es ist kein Muster, was wir stetig finden da unten. Alles voller Wolfsfährten. Definitiv ein anderes Rudel, als sich auf meinem Platz bewegt, aber in so einer Heftigkeit und Dichtheit der Spurenlage, sprich mehrere Individuen, kleine und große, deutlich zu sehen, in verschiedensten Gangarten, im Trab, im Galopp. Eine schwer galoppierende, wir nennen es den gestreckten Galopp, also so schnell wie möglich galoppierender Wolf und direkt neben einer so schnell wie möglich galoppierenden Schwarzwild, also Wildschweinfährte, hat natürlich sehr nahegelegt, dass sich da um eine Jagd handelt. Und später kam noch in diese Szene ein zweiter Wolf mit rein, was diese Theorie auch nochmal untermauert hat. Dann Badeszenen, wo sie in das Wasser reingegangen sind, nicht nur um zu trinken, sondern komplett durchgelaufen und sich erfrischt haben. Dann viele Gangarten, die wir den übereilten Schritt nennen. Also wenn der Wolf oder der Hund ganz langsam geht, müsst ihr mal beobachten, dann läuft er gerne im Pass. Sprich, die eine Körperhälfte bewegt sich, also rechts hinten, rechts vorne, links hinten, links vorne. Und sieht so ein bisschen starksig aus, wie auch eine Giraffe läuft oder ein Kamel oft läuft. Und viele Tiere können so laufen, tun sie halt nicht immer. Und wenn der Wolf oder die Hundeartigen, wenn die ganz langsam gehen, machen die das sehr gerne, in sich in dieser Gangart fortbewegen. All das hat einfach deutlich gemacht, dass sie nicht nur durchgezogen sind, sondern dass sie sich da unten richtig lange aufgehalten haben. Aus welchem Grund auch immer. Wir kamen so auf eine Anzahl von mal mindestens 4 Tieren bis maximal 7. Da mit der Frage haben wir uns nicht so intensiv beschäftigt, weil wir, wie gesagt, uns viel mit den Gangarten beschäftigt haben. Aber das wäre sonst auch noch genauer rauszubekommen. Aber es war ja absolut überwältigend, so ein großes Tier zu haben, dann auch noch so ein seltenes Tier und dann mit all diesen Dynamiken und verschiedenen Energien, die so klar und deutlich sichtbar waren in den Trittsiegeln. Es war einfach herrlich. Und die ganze Szene neben der Anstrengung der Sonne, der Hitze von oben, war daneben auch noch eine wunderschöne akustische Untermalung. Von der Grauammer, Schwarzkehlchen haben wir gesehen am Anfang, der Fasan hat uns immer wieder ermahnt, unseren Blick auch mal von den Spuren zu heben und die Landschaft abzuscannen, aber was sehen wir noch? Und schöne Milan-Beobachtungen oben am Boden. Und dann gab es eine inzwischen gute Freundin und auch gleichzeitig Teilnehmerin in der zweiten, in der fortgeschrittenen Gruppe. In der Tracking 2-Gruppe. Sie hat sich eine Vogelspur ausgesucht, die war eine sehr spezielle Vogelspur. Ich kenne dieses Art von Trittsiegel halt genau aus dieser Grube, weil ich dort regelmäßig bin und auch weiß, wer da brütet. Und ihre Vermutungen waren, entweder eine Wildente oder eine Gans. Und da ich ja einen ganz guten Überblick habe, wer da unten gerade aktuell brütet, weiß ich, es ist weder das eine noch das andere. Es ist so eine Mischform. Eine der Mischformen ist bei uns die Brandgans zum Beispiel, wo beide Individuen gleich aussehen von der Federfärbung. Männchen und Weibchen. Das Männchen hat ein bisschen stärkeren Höcker oben auf dem Schnabel. Aber anders als bei den Enten, wo Weibchen und Männchen deutlich unterschiedlich gefärbt sind. Aber ähnlich wie bei den Gänsen, wo Männchen und Weibchen ähnlich gefärbt sind. Dann sind die Gänse ja reine Vegetarier, wohingegen die Enten auch Schnecken und auch Kleinsäuger und andere Reptilien und Weichtiere nicht verschmähen, gehört auch dann die Brandgans zu den nicht reinen Vegetariern. Und da brütet eine ganz spezielle Brutform, hat sie auch noch. Sie nutzt nämlich gerne alte Fuchsbauten. Aber die Brandgans war es nicht. Und ich darf den Namen jetzt in dieser Folge hier noch nicht nennen, weil die Frage noch offen ist, um welches Trittsiegel es sich eigentlich handelt. Aber ich habe diesen Vogel gehört. Und dann sagte ich zu ihr, komm, geh doch jetzt da hinten hin, nimm dir die Zeit und krieg raus, weil wenn du den Vogel siehst, der Gänse ähnlich aussieht und das mit der Spur zusammenbringst, da in der Nähe auch noch Trittsiegel sind, dann weißt du eindeutig, wer es ist. Dann hast du auf jeden Fall mehr Merkmale, um herauszufinden, wer diese schönen großen Trittsiegel hier im Schlamm hinterlassen hat, mit schönen Schwimmhäuten dran und so weiter. Und dann ist sie dahinter gestopst. Und anstatt das Geheimnis um diesen Vogel zu lüften, sieht sie plötzlich vor sich einen anderen Vogel auffliegen. Und sie hat ihn beschrieben als ein riesengroßer Vogel war das. Mit einem ganz weißen Stoß. Und das passt zu einer Spur, die wir vorher gesehen haben. Denn wir haben vorher so eine Sprühkackspur gesehen. Also sprich einen weißen Streifen, der sich über 40 bis 60 cm über den Boden lang zog. Und der kam da in zwei unterschiedlichen Winkeln, also zweimal wurde da so lang gesprühschisst. Der Vogel muss auf einer erhöhten Stelle gesessen haben, von wo aus man einen perfekten Überblick hat über die ganze Grube. Also dieser Vogel sah also, wenn sich ein Reh durch die Grube bewegt, der sah vielleicht sogar die Wölfe durch diese Grube laufen. Der sieht, wenn der Fasan unten zum Trinken an das Wasser kommt, der sieht, wenn die Hasen da unten durchrennen. Und die Mäuse und, und. Also der hat da oben einen wunderbaren Aussichtsturm gehabt. Und wenn man so lange so sitzt, überkommt einem ja irgendwann ein bestimmtes Bedürfnis. Und das war deutlich dort zu sehen. Und ich habe leider keine Trittziegel gefunden, deswegen konnte ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob es der Große, unser Größter, der König, ja, die Majestät der Lüfte gewesen ist oder nicht. Aber meine Vermutung lag nahe, weil es wirklich sehr weiße, große, eine große weiße Spritzspur auf dem Boden war. Und es muss eine ordentliche Menge gewesen sein, die da rausgekommen ist. Aber ihre Beschreibung hat es dann bestätigt, das war der Seeadler, den sie da unten gesehen hat. Und der Seeadler hat sich auf seinen breiten Schwingen vor ihr vom Boden aus hoch in die Luft bewegt und ist nur 200 Meter weiter geflogen, um dort wieder auf dem Boden zu landen und sich einen neuen Ruheplatz zu suchen. Und es war toll, die Geschichte und vor allem auch die Begeisterung in ihr zu spüren, weil in dem Augenblick war sie sich noch nicht so sicher, was das für ein Vogel war. Und daran merkt ihr auch, wie selten bei uns die Seeadler sind im Vergleich jetzt zu wasserreichen Gegenden wie oben. Aber der Seeadler ist nicht so stark an Seen gebunden, wie man vermuten könnte. Ich würde vermuten, da wo es viele Wölfe gibt, da gibt es auch einen Seeadler, weil bei uns im Jagdrevier bei Rottstock, das ist hier ein paar Kilometer weiter, da gibt es auch ein brütendes Seeadlerpärchen. Die Elbe ist eine halbe Stunde entfernt mit dem Auto, die Havel eine halbe Stunde nach Norden, die Elbe nach Süden. Aber um resident, also an einem Ort gebunden zu sein, vermute ich, dass diese Adler hier bei uns in der Gegend, die etwas breiter verteilt sind, sich hauptsächlich von Aas ernähren. Und da profitieren sie natürlich extrem auch von der Anwesenheit des Wolfes. Und das war schon mal, da waren schon mal die beiden Großen, also zum zweiten Mal haben wir uns da richtig beschenkt gefühlt, wenn solche majestätischen großen Tiere, die quasi an der Spitze der, an der, na, wie heißt's, Lebensmittelkette nicht, sondern an der Nahrungskette, so heißt es, an der Nahrungskette ganz oben stehen. Und dann waren wir fertig, ja, waren erschöpft und wir waren müde von einem Tag Spuren lesen, Vogelgeräuschen lauschen und kommen zurück zu den Autos und sitzen in den Autos. Und dann kommt eine auch aus der fortgeschrittenen Gruppe, fällt mir jetzt gerade auf, dass die beide diese Entdeckung, die großen Entdeckungen des Tages für mich, kamen beide aus der Tracking 2 Gruppe. Da kam Steffi zu mir und zeigt mir so eine Feder. Und es war sofort auf den ersten Blick klar, das ist ein Eulenvogel, die hat so eine ganz leichte, zerfaserte Struktur, die Oberfläche ist gebrochen, die wirkt ganz leicht und flauschig, braun, hellbraun und dunkelbraun, gebändert, gefärbt. Und in der Größe, zwar eine Brustfeder oder eine Bauchfeder, in der Größe kann es nur ein Uhu gewesen sein. Und dann zeigt sie mir plötzlich eine Spur, zumindest eine Spur des Uhus. Und wir haben dort unten einmal, zu unserer großen Überraschung, im letzten Jahr war das im November schon mal Uhu-Trittsiegel auch gefunden, zeigt sie mir nun noch den dritten Großen der Nacht. Also wir haben Wolf, Uhu und Seeadler da um uns herum gehabt, neben dem ganzen kleinen und bunten Leben und Treiben, was sich da in dem Gebiet abgespielt hat, war umwerfend. Hat mich in dem Augenblick absolut sprachlos gemacht und auch zutiefst dankbar. Zutiefst dankbar dafür, dass hier so 90 Kilometer von Berlin entfernt, südwestlichen Brandenburg, wieder so ein wildes Treiben herrscht. Also als ich hierher gezogen bin, waren solche Beobachtungen wirklich noch sehr, sehr selten. Und da neben den vielen erschreckenden Nachrichten, ja, von der sich anbahnenden Klimakatastrophe, von dem Insektensterben, von dem Rückgang der Singvögel, vor allem in den Offenflächen, gibt es dann wieder so einen anderen Aspekt, wo bestimmte Arten sich auch erholen und wieder der Naturschutz quasi greift und da Erfolge zu verzeichnen sind, sodass die sichtbarer werden und uns begeistern können. Und das war sehr, sehr schön und sehr bewegend, das so mitzuerleben. Und abschließend ein Thema, was mir beim letzten Podcast schon auf den Lippen lag und dann zeitlich nicht mehr reingepasst hat. Schauen wir doch noch einmal kurz neben den tollen Spuren da draußen auf unsere guten Vogelstimmen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die Gesänge da draußen der Vögel haben sich schon extrem verändert in den letzten 3 oder 4 Wochen. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, die mir aufgefallen sind hier am Platz. Und ich freue mich dann sehr auf eure Beispiele, die ihr vor eurer Haustür erlebt und beobachtet. Mir ist aufgefallen, die Nachtigall bei mir am Platz singt nur noch sehr sporadisch. Man hört sie noch singen, aber vielleicht so 2-3 Mal am Tag schlägt sie an. Die Nächte sind auf jeden Fall sehr still geworden im Vergleich zu 3 oder 4 Wochen her. Und das ist wiederum ein Phänomen, rauszubekommen, wann hört ein Vogel auf zu singen, weil das Wahrnehmen von Stille unseren Ohren viel, viel schwerer fällt als das Wahrnehmen von Lautstärke, von Anwesenheit, von Geräuschen. Und wenn bald der Gesang komplett verebbt, ist das Einzige, was bleibt von der Nachtigall, ihr lauter Kontaktruf, der auch zu einem Warnruf werden kann, ihr lautes. Das ist ein lauter, heller Pfiff und ihr Schnarren. So ein bisschen, wenn ihr so einen Holzfrosch, gibt es diese Holzfrösche, manchmal in so Souvenirshops zu kaufen, mit so einem Klöppel drin, der drinsteckt. Den kann man rausziehen und geht mal mit dem Klöppel über den Kamm dieses Holzfrosches. Und das macht so ein Ratschgeräusch. Das Schnarren. So ähnlich klingt es bei der Nachtigall. Ich guck mal kurz, ob ich das vielleicht hier sogar abgespielt kriege. Und diese Geräusche, die werden wir noch bis in den August rein bei uns hören können, aber kann kein Gesang mehr. Weil der Vogel ist dann plötzlich mit was ganz anderem beschäftigt. Seine Bruten sind durch und er hat was ganz, ganz Wichtiges zu tun, auf das wir noch in einem der späteren Folgen auf jeden Fall zu sprechen kommen werden. Jetzt gucke ich mal kurz, ob das funktioniert, um euch dieses Schnarren vorspielen zu können. Ja. Hier, also einmal haben wir hier das Schnarren und das Huit, beide Rufe nebeneinander. Das ist das Huit mit dem Schnarren, ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt, ganz im Hintergrund, aber man bringt es auf beim ersten Mal hören nicht so richtig mit dem mit der Nachtigall zusammen, weil es so ganz anders klingt als ihr Gesang. Der Wendehals ist sehr, sehr still geworden bei uns. Ab und zu hört man ihn immer noch, immer wieder zwischendurch streut er mal hier und da einen Ruf rein, und durch das Reinstreuen der Rufe und durch das Finden von 2 Federn am letzten Wochenende, nämlich von sich noch in der Mauser befindenden Feder, also wahrscheinlich von einem Jungvogel, die rausgestoßen wurden. Und es gab einen Moment, da habe ich beide Wendehälse nochmal rufen hören, nacheinander, was ich eher den Altvögeln zuordnen würde, also Männchen und Weibchen. Den Fund der Federn eher einem Jungvogel, der wahrscheinlich gerissen wurde. Aber da ich gleichzeitig den Wendehals oben bei mir am Haus höre, und das ist so ein Abstand von vielleicht 300-400 Metern zwischen dem Zinken und unserem Wohnhaus, bin ich der Meinung, dass wir dieses Jahr es mit 2 Brutpaaren zu tun haben. Und das ist eine Neuerung und auf jeden Fall Grund zum Feiern. Also hoch die Tassen und bling! Wir hatten in den letzten Jahren immer nur 1 Brutpaar Wendehals hier, und jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal, dass uns es zumindest auffällt, 2 Brutpaare. Und das hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Dann ist der Gesang der Kohlmeise. Achtet mal auf den Gesang der Kohlmeise. Bei mir, die können ja auch sehr individuell unterschiedlich singen. Bei mir ist es auf jeden Fall so, in meiner Gegend gibt es eine Kohlmeise nah am Haus. Ihr Gesang ist richtig monoton geworden. Ganz einfach. Vorher ist er hell und voluminös, leicht metallisch klingend. Jetzt wird er so ein bisschen rauer und klingt nur noch viel, viel vereinfachter, als ob, das ist jetzt eine menschliche Interpretation dessen, als ob so sie so ein bisschen vorm Fertigsingen ist. Ich habe jetzt genug, ich habe so viel gesungen, jetzt reicht's aber mal. Oder meine Stimmbänder sind belegt und ich kratze jetzt dann noch so ein bisschen rum, weil singen muss ich noch ein bisschen, aber sie schiebt dann nämlich ihre dritte Brut jetzt schon durch, das Kohlmeisenpärchen ganz nah bei unserem Haus. Aber eigentlich kann ich nicht mehr. So ein bisschen klingt es. Die Singdrossel verhält sich gerade ganz merkwürdig. Die ist ganz nah am Boden, fängt sie plötzlich an zu trällern Ob das jetzt Jungvögel sind, die gerade die üben und proben fürs nächste Jahr, oder ob das einfach Altvögel sind, deren Reviere sich jetzt schon auflösen oder die mal ein bisschen Abwechslung brauchen. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber es fällt mir auf jeden Fall auf, dass sie wieder doller zu hören sind, werden wieder gesangsaktiver, aber an interessanten Orten, wo sie vorher nicht so zu vernehmen waren. Das war auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis. Und ich habe mit ein paar Leuten darüber gesprochen, die haben es ähnlich wahrgenommen, dass die Singdrosseln gerade irgendwie völlig freikreisen. Und als letztes Beispiel vielleicht noch der Grünspecht. Der Grünspecht, der hat so einen Sommerruf. Klingt so ein bisschen, er klingt jetzt, wenn ich ihn so imitiere, ich mache ihn ziemlich schlecht nach, wie so ein Fasan, aber in Grünspecht-Tonlage ein rauer Ruf und selten nur noch sein Lachen zu hören, selten nur noch sein Gesang, Ruf, ähnliche Lautäußerung. Also auch da verändert sich Stimmlage und Stimmaktivität etwas. Und wir können mal auf jeden Fall festhalten, egal was ihr bei euch wahrnehmt, der Peak ist vorbei. Das Hauptkonzert des Frühlings, diese Phase, die haben wir jetzt schon hinter uns, obwohl der Juli noch nicht mal angefangen hat. Noch hören wir viele Gesänge, aber bald wird die große Stille kommen, die dann nichts mit irgendwelchen Alarm oder Habichten oder sowas zu tun hat, sondern einfach mit dem Jahreszyklus der Vögel, was sie da genau tun. Da kommen wir noch drauf. Eine letzte Sache noch, achtet auf die Grasmücken. Hört euch die Grasmücken noch an. Vor allem gerade auch Mönchgrasmücke, Dorngrasmücke, Klappergrasmücke, die jetzt mit ihren sogenannten Subsongs, also der Gesang verändert sich und die fallen aus ihrem klassischen Rahmen. Gerade die Mönchgrasmücken, ich stand neulich absolut fasziniert und hin und weg vor einer Mönchgrasmücke, die fünfmal so lang gesungen hat wie normal. Die hat gar nicht aufgehört. Die hat über 30 Sekunden nonstop ihr Lied gesungen. Und es plapperte so daher, fast eher der Gartengrasmücke ähnelnd, aber in der Tonlage der Mönchgrasmücke, aber nonstop ohne Pause. Fast zu vergleichen mit einer Feldlerche von der Kontinuität des Gesanges. Ich war absolut fasziniert. Ich dachte, was geht ab mit der? Was die drauf haben? Also wie gerade diese Melodiker, wie variantenreich und melodiös und immer wieder für Überraschung gut ihre Gesänge sind. Ja, und das wäre auch meine Empfehlung, meine Aufgabe. Wenn ihr Spaß habt daran, dann sucht euch doch die Vögel aus, mit denen ihr euch sowieso schon in diesem Jahr, in diesem Frühjahr beschäftigt habt, die neu in euer Leben eingetreten sind, die euch aufgefallen sind, die ihr neu gelernt habt oder die ihr viel beobachten konntet. Und achtet mal drauf, hat sich der Gesang verändert? Oder wie wird er sich verändern in den nächsten 2 Wochen? Und legt mal euren Fokus drauf, wie oft singen die jetzt noch im Vergleich zu vorher? Oder wie variieren sie ihre Strophen oder ihre Motive oder sogar ihre Orte, von wo aus sie singen, also ihre sogenannten Singwarten? Ja, was könnt ihr dort feststellen? Und in dem Sinne wünsche ich euch 2 wunderbare, vogelerlebnisreiche Wochen und auch gerne Spuren. Reiche Wochen, weil die Trittsiegel am Boden sind mit den sogenannten akustischen Trittsiegeln in der Luft natürlich eng verbunden. Das eine trennt sich nicht von dem anderen. Und bevor ich aufhöre, wollte ich noch mal was ankündigen in eigener Sache. Ich habe es jetzt im letzten Wochenende schon oder beim letzten Newsletter auch schon angekündigt. Wir werden ab 2021 im September zum ersten Mal eine Vogelsprache Weiterbildung anbieten. Über 4 Wochenenden Ausschreibung und so findet ihr auf unserer Homepage. Und es gibt schon die ersten Anmeldungen. Die Gruppe wird nicht ganz so groß sein. Also es werden so 12, 13 Leute, wenn die Teilnehmer begrenzt sein. Und wenn ihr Interesse habt, reserviert euch zumindest einen Platz, damit ihr euch dann später nicht ärgert, weil wir können uns von Glück schätzen. Nur für manche Teilnehmer ist es manchmal sehr traurig, weil inzwischen gibt es schon lange Wartezeiten bei vielen unserer Programme. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl, genießt die Vögel und danke für die vielen tollen Beiträge in der Telegram-Gruppe, wo es auch immer mehr um Vogelschutz und Jungvogelschutz geht. Das freut total. Vor allem die Vögel und unsere Familie freut sich auch über diese tolle Resonanz. Bis bald, euer Phologe Paul. Und abschließend möchte ich mit dem Fasan. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Phologe Paul.